You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit, and you know it.
Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up?
Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
Herzlich willkommen zur 79. Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Iskander und Maxim. Hallo Iskander.
Hallo Maxim. Na, wie geht es? Ich habe gehört, ihr habt tierischen Zuwachs bekommen.
Ja, wir haben einen Hund adoptiert. So nennt sich das zumindest hier. Ich weiß, dass du hast diese Kultur des Shelters angemerkt. Gibt's das in Deutschland nicht?
Es gibt Tierheime hier in Deutschland. Nach Covid auch ganz gut gefüllt gewesen natürlich, ne? Weil in der Langeweile irgendwelche Familien oder irgendwelche Leute sich gesagt haben, ich hole mir so ein kleines Spielzeug, das nennt sich Hund oder Katze. Oder was auch immer. Und nachdem dann irgendwie das Leben wieder relativ normale Bahn gegangen hat, war das wieder uninteressant, ne? Und dann wurden die so weggeworfen, als ob das keine Lebewesen wären. Das ist halt eigentlich eine riesen Entscheidung, die man da trifft. Es ist halt ein Familienmitglied. Ja. Nur halt auf vier Pfoten. Und folgt so ein paar Sachen auch auf Instagram. Da sieht man einmal, wie überfüllt diese Dinger in den USA sind. Und dass du da eigentlich jede Rasse bekommst, was hier in Deutschland nicht immer so ganz der Fall ist. Ne? Kranke Hunde, alte Hunde, da wird sich mal... Also es ist ein ziemlich tieftrauriger Anfang. Aber mit so einem Schimmer Hoffnung, weil ihr habt euch ja einen geholt jetzt aus dem Shelter.
Ja, ja. Die kleine Pepita.
Wie heißt die Pepita?
Pepita, ja. Kürbiskern. Auf Spanisch.
Kurzname Peppi oder?
Peter vielleicht?
Oder Peter.
Mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ja.
Aber auf jeden Fall sehr süß. Und
das muss man sagen, ey. Das Video, da ist man richtig schamolzen, ey, als man das gesehen hat.
Schlafen tue ich nicht besonders gut, weil die Kleine um 4 Uhr morgens raus muss. Und dann nochmal um 6:30. Das dauert ja nur eine kurze Weile. Und
wenn sie aufgeweckt ist, dann sollte das schnell gehen.
Ja.
Es ist wie ein Baby, darf man nicht vergessen. Also, da musst du auch spät in der Nacht mal raus.
Exakt, exakt. Die Verantwortung ist auch groß. Also ich wusste, dass das eine große Verantwortung ist, als wir uns entschieden haben, einen Hund zu adoptieren. Es ist ein Unterschied, das mit dem Kopf zu wissen und dann doch mit dem Herz zu spüren.
Und dann auch schlaftrunken in irgendwelchen Jogginghosen da über Felder zu pesen. Ne?
Genau. Genau. Aber weißt du, das Coole ist, ich sehe dann deine Nachrichten. Meistens bin ich aber zu schlaftrunken, um zu antworten. Das ist das Problem.
Okay. Na, mir hast du einen großen Fan für eure Adoptionsaktion. Sehr schön.
Ja. Und bei dir?
Wir freuen uns jetzt langsam, dass es wärmer wird. Da werden wir unserem Hobby frönen, was wir ja seit dem Umzug haben, und zwar Gartenarbeit. Wir haben auch schon angezüchtet hier, ne? Also die ersten Keimlinge sind schon am kommen da, also Zucchini, Gurke und all sowas. Dann haben wir Rahmbeete schon da, und da mussten die Rahmbeete müssen aber nochmal neue Erde rein, weil wir haben ja hier wunderbaren brandenburgischen Sandboden, der nicht wirklich nahrhaft ist. Das bedeutet, da müssen wir nochmal ein paar Säcke kaufen. Ja, dann werden wir so ein bisschen Schrebergarten-Lifestyle aufziehen. Das wird, man wird halt auch nicht jünger, ne? da merkt man es immer wieder mal. Ja, ansonsten, ich bin jetzt Filialleitung in unserem Weinladen.
Congratulations.
Und damit vielen Dank. Dadurch geht auch deutlich mehr Verantwortung und deutlich mehr Umsicht auch logischerweise einher. Also ich kann mich über zu wenig Arbeit nicht beschweren. So. Wer kann das schon, ne?
Ja. Ist bei uns ja auch Ende des Semesters, deswegen türmen sich die Final Exams und Essays, die ich korrigieren muss. Aber kommen wir doch zu den Filmen. Es ist ja schließlich ein Filmpodcast.
Vorher nochmal zu einem Getränk.
Ach so, ja.
Wir sind ja heute deutlich später unterwegs. Was hast du denn gerade vor dir oder bei dir?
Tee. Unsere Kaffeemaschine ist kaputt und ich habe einen extra Schub Koffein gebraucht.
Super Timing jetzt mit dem Hundin.
Ja. Und bei dir?
Bei mir gibt es was Antialkoholisches. Lange Osterfeiertage gehabt.
Und da ist man viel unterwegs.
Da ist man relativ viel unterwegs und er wird von seinen Freunden immer genötigt, leckere Weine zu trinken. Und dem bin ich natürlich nachgekommen, pflichtbewusst, wie ich bin. Dann war am Dienstag auch noch ein Kumpel bei mir dann im Laden, und eigentlich sind ja Montag bis Mittwoch meine alkoholfreien Tage. Deswegen hänge ich die jetzt hinten dran und heute auch bei unserer Aufnahme und trinke aber einen alkoholfreien Sekt von der Sektmanufaktur Strauch, den Blanc Pur. Aus Riesling-Trauben ist der gemacht. Den haben wir auch bei uns im Laden. Ich weiß, dass der schon ganz gut ist. Ja, der bringt mir so ein bisschen bubbly Stimmung.
Okay.
Jetzt dazu. So. Wir beginnen auch gar nicht so unbubblig, beziehungsweise eigentlich in die Vollen gehen wir gleich, ne?
Ja, richtig.
Und zwar mit Titan von Julia Ducournau aus dem Jahre 2021. Ja, das war wohl der polarisierende Film gewesen, der Cannes-Festspiele im letzten Jahr, ne?
Ja.
Der auch gewonnen hat, ne? Den Hauptpreis sogar.
So ist es.
Es ist eine absolute Tour de Force, was Genre angeht. Es ist ein Body-Horror mit Sci-Fi- und Fantasy-Elementen gefühlt. Also eigentlich ist da alles reingewurstet worden. Aber beginnen wir mal vorne. Und zwar geht es darum, dass ein kleines Mädchen namens Alexia nach einem Autounfall eine Titanplatte in den Kopf gesetzt bekommt, als sie dann das Hospital verlässt, ein Auto küsst. Diese erotische Beziehung, nenne ich es mal, zu Autos, hat sie sich dann Zeit ihres Lebens bewahrt. Sie ist nämlich dann als junge Frau, ist sie, wie nennt man das, ist so ein Showgirl, so ein Cargirl, ne? Die auf so Automessen lasziv in Strapsen und knappen Höschen sich auf der Motorhaube riekeln, die auch mit großem Elan eben daran geht. Dann wird sie von einem sehr aufdringlichen Fan, wer hätte das gedacht, dass es in dieser Szene weirde Menschen gibt, ne? Wird sie von dem dann belästigt und man könnte sagen, das ist dann der Beginn einer Gewaltorgie ohnesgleichen. Dann dazu führt, dass sie untertauchen muss. Und das tut sie, indem sie die Identität annimmt des Sohnes eines Feuerwehrmannes. Soll ich einfach mal da stoppen? Um die Verwirrung komplett ausufern zu lassen, oder?
Ja, genau. Ich finde es auch bezeichnend, dass du mit dem Genre und mit dem Metafilmischen angefangen hast und dann dich an den Plot so rangetastet hast. Es ist unglaublich schwierig, diesen Film zusammenzufassen. Es erfordert viel und sagt einem eigentlich relativ wenig über den Film.
Der Film ist extrem bis ins kleinste Detail schon ausgearbeitet, aber der Film macht halt einfach, ne? Er hält sich halt in keinem Zeitpunkt irgendwie mit einer schnöden Erklärung auf von dem, was du da siehst. Und das würde, wenn man jetzt darüber retrospektiv nachdenkt, auch überhaupt nicht funktionieren. Nee, weil es kann keine Erklärung dafür geben, was wir da sehen. Ja. Einfach. Deswegen wird dieser Genre-Moment, der wird eben nicht nur ausgekostet, sondern der ist in dem Sinne komplett strukturgebend für das, was wir da knapp eine Dreiviertelstunde sehen.
Ja, du sagst es ganz richtig, also diese Jurassic Park Erklärung wird einfach fallen gelassen. Du hast auch die Worte Tour de Force erwähnt. Ich glaube, das trifft ganz gut zu. Ich wollte unseren Zuhörern vielleicht ein paar Anhaltspunkte geben und ein paar Referenzen erwähnen, aus denen dieser Film Inspiration zieht, in keiner Weise kopiert. Und wenn es in diesem Film am Ende um so etwas wie einen Cyborg geht, kann man auch von einem Cyborg-Film sprechen, glaube ich. Genres hast du erwähnt. Ich glaube, man könnte auch neongetränkte Welten des Neo-Noirs zum Beispiel erwähnen. Vielleicht auch sowas wie Nicholas Ray's Rebel Without a Cause, also diese extreme Versessenheit mit Autos. Und dann natürlich auch David Lynch und David Cronenberg, also Lynch eher für diese surrealen Aspekte und Cronenberg für diesen Body-Horror. Ich habe noch keinen Review gesehen von diesem Film, der nicht auf Cronenbergs Crash zurückgreift. Scharf zu trennen von dem 2004 Crash, der den Oscar gewonnen hat und auch der bessere Film, wenn man mich fragt. Und natürlich
also auch die haben miteinander überhaupt nichts zu tun, die beiden Filme, haben einfach nur den gleichen Namen.
Und man möchte die Gesichtsausdrücke von den Leuten sehen, die ins Blockbuster oder BIP gehen und den 2004er Crash sich ausleihen wollen und mit dem Cronenberg enden.
Stell dir vor, du setzt dich mit der Cronenberg-Erwartung hin und dann kommt der Film.
Ja, andersrum auch schlecht.
Ja, das stimmt.
Und man sieht auch natürlich den Einfluss von Leuten wie Claire Denis, schon mal recht negativ in diesem Podcast besprochen, aber für eine Regisseurin, die wir auf jeden Fall sehr respektieren und deren Einfluss auch klar ist in diesem Film. Aber auch andere Leute wie Olivier Assayas, Gaspar Noé, ein bunter Mix hier.
Ja, und vor allem, du hast eine der für mich eigentlich prägendsten, ich würde sagen, Inspirationen weggelassen. Und zwar, da kam schon mal zur Sprache, glaube ich. Tits War.
Ach so, ja, natürlich.
Ich habe ja vorhin nur den Trailer richtig gesehen. War wirklich relativ unbefangen, als ich den Film geguckt habe.
Ihren ersten Film Raw noch nicht gesehen gehabt.
Nee, habe ich nicht gesehen gehabt. Habe ich mir aber ausgeliehen mit. Wie gesagt, da kam ich sofort auf Tits War. Eigentlich ist es für mich immer der Nebentitel The Drilling Penis. Weil der Film eben von Shinji Tsukamoto, in dem es eigentlich genau auch darum geht, dass es einen Fetischisten gibt, der ist so geil auf Metall.
Ja.
Und kriegt dann eben auch was in seinen Körper implantiert, aber entzündet sich das alles und sobald er dann sich erregt, hat er danach einen großen Bohrmaschine als Phallus. Ne?
Ja.
Und also generell, dieser Film ist auch extrem sexualisiert.
Ja.
Und es hat zum einen mit dieser Subkultur zu tun, die wir schon angerissen haben, zum anderen aber auch sexualisierter Alltag der Frau. Der interessantesten Punkte, es ist diese Transformation, die ja Alexia dann durchgeht, ne? Und zwar als diejenige, die sich auf dieser Motorhaube da rekelt, dann hingehend zu in einem Hoodie komplett androgynen oder sogar geschlechtslos wirkende Person, die mit einer gebrochenen Nase zu Adrienne wird, ne? Und aber schon vorher, bevor ihr dieser Einfall kommt, sich schon entfernt hat von dieser Striptease-Szene der Frau, ne? Und ja, wie generell dann im weiteren Verlauf überhaupt mit Geschlecht, mit Trieb auch gespielt und gearbeitet wird, das ist lange so nicht mehr gesehen.
Ja. Der Film ist ja in zwei geteilt. Also wir verfolgen diese Figur als Alexia und dann in der zweiten Hälfte als Adrien unter Obhut dieses Feuerwehrmannes, ne? Also Vincent ist so eine gottähnliche Figur auf der Feuerwache, Personenkult um sich herum aufgebaut. Und es ist eine ultramännliche Welt, in der ja Alexia sich zurechtfinden oder Alexia, Adrien. Die Grenzen verlaufen sich ständig, ne? Also zwischen Frau und Mann, zwischen Mensch und Maschine. Dieser Film explodiert diese Grenzen und er schafft neue Konstellationen, die ja zum Nachdenken anregen. Also diese Welten liegen auch irgendwie neben der Spur, ne? Also du hast schon gesagt, also es wird nichts erklärt und eine Erklärung würde alles zusammenbrechen unter der Erklärung. Diese Welten sind stilisiert nicht ganz richtig. Also so ein Spalt zwischen dieser Welt und unserer Welt, aber eben dieser Spalt macht uns auf die Strukturmerkmale unsere Realität aufmerksam.
Ja, ich finde auch gerade, dass diese Grenzen, das ist schon gesagt, aber auch so obsolet werden, ne? Weil das war in diesem einen Moment nach einer absoluten Kaskade an Brutalität, als dann zu Future Islands so ein kurzer Moment der Entspannung entsteht, in dem dann eben diese Feuerwehreinheit in so einem, ja, pinken Neonton das ist das zweite Mal. Und genau, das ist dann wieder das Spannende, dieses extrem lastive Dancen, was die da alle an den Tag legen. Auch in dem Moment, wo dann eben Vincent, Adrienne, so eine Liebelei auf einmal auf der Bühne passiert und alle drumherum so schmusen fast schon. Du hast an die andere Szene gedacht. Und das ist dann wieder ein weiterer Kontrast an dieser Moshpit, der da aufgemacht wird, umrahmt von Frankreich-Fleckchen und so, ne? Zwischen den Feuerwehrautos. Pseudomaskulinität, die fast schon in so eine Horde an Wildschwein erinnert, da in dieser Szene. Ne? Diese beiden Szenen trennen, keine Ahnung, glaube 5 Minuten oder so in dem Dreh. Ne? Dieser Film lässt überhaupt nicht zu, eigentlich eine Grenze zu ziehen, weil sobald du versuchst, irgendwas einzurahmen, kommt von der linken oder rechten Seite so ein richtiger Tritt in die Fresse oder irgendwo anders hin, der dich da wieder komplett neu drüber nachdenken lassen muss. Ne? Das ist eine irrwitzige und vibrierende Spannung aus dem Grund, der genau aus diesen Leerstellen, die du gerade schon benannt hast, entsteht, die ja auch wirklich nachdenken lassen. Und ich habe den gestern gesehen, habe heute immer wieder auf Arbeit so über diesen Film, ja, so ein bisschen resümiert auch wieder, ne?
Ja, und es ist auch ein Film, du hast schon gesagt, also es kommt schon durch, wenn du sagst, es fühlt sich an wie ein Tritt in die Fresse oder sonst wohin. Das ist auch ein sehr körperlicher Film. Ich meine, Body Horror ist Body Horror, aber dieser Film könnte nicht anders sein als Possessor, obwohl sie ähnliche Motive aufweisen, ähnliche Thematiken haben. Ducournau hat eine Bildersprache und eine solche sichere Hand im Dreh oder in der Regie. Das macht sich bemerkbar. Meisterleistung wirklich.
Ja, vor allem, weil sie es schafft. Zum einen, das ist ein Body Horror, das schon gesagt ist. Es ist nicht so prägnant wie bei Possessor, finde ich, dass man so wirklich weggucken muss, ne? Aber es ist natürlich hart. Aber sie schafft es eben genau, diese unterhaltenden, ja, Genreprämissen und Perspektiven im Fokus zu halten und trotz allem aber auch dann auch gesellschaftliche Referenzen und Topoi so einzuweben, dass das erstmal nicht nur draufgestülpt wirkt, aber jedem dieser Topoi auch wirklich genug Raum gegeben wird. Weil hier geht es nicht nur um dieses Spiel zwischen den Geschlechtern, da geht es generell auch um diese Zwänge innerhalb dieser Bilder, und da spielt Vincent eine große Rolle, der eben als, ja, über 50-jähriger Mann, ne, sich stehlern muss durch solche wahrscheinlich Testosteronspritzen oder was ich da so verabreicht, ne? Körperlichkeit, Verfall, auch Zerfall und Verwundbarkeit, die wir ja auch schon in anderen Filmen auch angesprochen haben, also dieser menschliche Körper als schmerzvolle Hülle zu begreifen und dann auch diese Transformation, die ja sie durchlebt, diesen körperlichen Schmerz auch einfach uns, ja, zu veräußerlichen. Das ist diese, das hast du gerade genau gesagt, das ist die große, große Stärke und fast schon der geniale Funke dieses Films, dass er nicht nur einfach den Body Horror oder den Genre-Aspekt benutzt, um irgendwas Gesellschaftliches zu erzählen, sondern er erzählt es genau das Gesellschaftliche durch den genau richtigen Einsatz dieser Genre-Konventionen und Strukturen. Und da gibt es wenige Beispiele, die das so schaffen.
Und der Score ist geil. Also,
oh ja.
Die musikalische Hinterlegung ist einfach fantastisch. Also, es ist so mitreißend. Es gibt wenige Filme, die ich im letzten Jahr gesehen habe, die so sicher und, ja, mitreißend mit Musik umgehen.
Ja, guck mal, von Future Islands bis zu irgendwelchen französischen Schlager, ne? Also, das ist eine Range, die musst du erstmal bedienen können. Also,
und ich habe den im Kino gesehen mit Freunden und da saßen vielleicht zwei andere. Die ganze Bandbreite an Reaktionen hat man hören und zum Teil auch sehen können im Kino. Also viele haben auch so wirklich hörbar so den Atem angehalten oder so inhaliert. Mhm. Jemand saß hinter mir und hat nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, vor sich hingemurmelt.
Ich hatte witzigerweise sogar am Ende so ein bisschen so Rosemary's Baby, so eine Erscheinung gehabt. Ich weiß auch nicht warum, aber es hatte...
Ich weiß warum. Das macht auf jeden Fall Sinn.
Gut, ich glaube, damit können wir die ZuhörerInnen, glaube ich, entlassen, mit unserer beidseitigen größten Empfehlung durch diesen Film zu geben.
Ja.
Und auf eigene Gefahr, es gibt, wie gesagt, extrem schmerzvolle und heftige Szenen in dem Film. Es gibt wenige andere Filme, wo sich das so sehr lohnt, durch diesen Schmerz durchzustehen.
Ja.
Zu Kontrastprogramm, in allen Aspekten eigentlich.
Es geht ja wieder um Autos.
Aber da sind die Phallus-Symbole nicht so ausgeprägt wie bei Titan,
Ich werde die Zusammenfassung auch relativ kurz halten, wenn ich irgendwas verpasse oder vermisse, sag's mir bitte. Wir haben es zu tun mit Fern, gespielt von Frances McDormand, die in ihrem Wagen lebt. Und einen Teil des Jahres es wird nicht direkt gesagt, wie lange, aber man schätzt ein paar Monate, arbeitet sie im Jahr bei Amazon und verdient dort zu einem Verpackungsstandort genug Geld, um den Rest des Jahres in ihrem Van umherzuziehen und Teilzeitjobs zu machen. Der Film handelt von ihr, von ihren vielen Reisen, die alle zu einer großen Reise zusammengestrickt werden. Man sieht, wie sie auf der Straße anderen Nomaden begegnet und wie sie sich alle von Konvention und festem Wohnsitz loszusagen versuchen.
Naja, der Grund, warum sie durch die Gegend reist, ist nach dem Tod ihres Mannes, ne?
Ja.
Die haben in so einer Bergbaustadt gewohnt namens Empire, bezeichnenderweise. Und die, nachdem da es den Job nicht mehr gab, wir befinden uns ja da im amerikanischen Westen, ne?
Mhm.
Wurde die Stadt da einfach, ja, abbestellt, könnte man sagen. Weil dann, das ist Vortitel, dass der Zipcode, dass die Postleitzahl
gestrichen wurde. Ja.
Genau. Das ist auch ein wirtschaftlicher Exodus natürlich, der dann passiert. Dann die ja über 60-Jährige ist sie ja auch. Fern in ihrem Van. Also es ist ja nicht einfach nur irgendein Auto, das ist so ein, habe ich dann gelernt, den Slang dafür, VR, ne?
Ja.
Also ein RV, sorry, ein RV heißt das. Ja. Recreational Vehicle. Also so ein Van halt.
Ja.
Wusste ich vorher nicht, was das ist, jetzt weiß ich's.
Obwohl mit RV meistens meinen wir damit solche Wohnwagen. Also die wirklich ausgestattet sind gebaut worden sind.
Werden ja im Film auch gezeigt, solche professionellen, fast schon luxuriösen RVs.
Wirklich Luxuswagen, ne? Also die kosten fast, also teilweise mehr als $100,000.
Die hat Fern nicht und deswegen baut sie sich ihren Pickup-Truck. Nee, das ist kein Pickup-Truck. Wie heißt das denn hier? So ein klassischer Van. baut sie sich halt um mit Schlafplatz, Küche, allem Möglichen. Das ist so auch sehr detailverliebte Arbeit, die sie da betreibt.
Ja.
Und zum Teil eben auch durch die Erinnerungen und durch die ihre Vergangenheit auch geprägte Kleinstarbeit, muss man dazu auch sagen. Ne?
Ja, man muss auch sagen, das ist heruntergekommener als vielleicht die Leute, die man sieht, wenn man bei Instagram Hashtag Vanlife eingibt. Das ist ja, das kennst du, oder?
Ja klar, diese Wannabe-Hippie-Pärchen, die auch immer mit Hunden da immer nur für irgendwelchen Stränden Yoga-Übungen machen, ja, die sind mir geläufig. Würde ich sagen.
Okay, gut. Also, was Fern da betreibt, ist kein Vanlife. Das ist harter Existenzkampf. Nie wirklich klar, ob sie aus Zwang oder aus eigener Willenskraft da herumreist und diese Jobs betreibt. Es wird suggeriert an gewissen Momenten, dass sie doch einen festen Wohnsitz haben könnte, sich aber dagegen entscheidet. Aber da verschwimmen auch die Grenzen zwischen Zwang und Entscheidung, also freie Entscheidung.
Ja, beziehungsweise, ich will ja nicht spoilern, aber im Showdown, wenn man ihn so nennen möchte, mit wirklich Bob Wells, der da spielt, ne, dann habe ich nochmal nachgegoogelt, das ist eben einer, der gerade von dieser ganzen Van-Dwelling-Bewegung ja so extreme Prominenz hat.
Ja, ist so ein
Der Guru. Sich eben einen, sagen wir ja schon, könnte man sagen, postkapitalistischen Lebensstil eben predigt. Mhm. Und in diesem Gespräch, finde ich, gibt es Antworten darauf, aber ich will da ja nicht spoilern. Eine der Stärken dieses Films ist, und das ist der zweite Film, den ich von Chloe Zhao sehe, ich habe vor Jahren The Rider geguckt, ihren ersten Film. Ah. Den habe ich auch schon mal irgendwann, habe ich sogar im Kino gesehen hier. Kannte Chloe Zhao nicht, kannte den Film nicht, kannte eigentlich nichts davon. Und dann wurde ich komplett gefesselt und war von den Socken gehauen. Habt ihr noch irgendwann meinen Podcast schon mal referiert gehabt? Ach, das war bei Florida Project gewesen, weil sie ja auch einen großen Drang hat oder einen großen Impetus immer hat, mit Laiendarstellern oder besser gesagt Non-Actors zu drehen. Ne? Also Leute, die wirklich das sind, was sie dann spielen. Und davon haben wir ja hier wieder auch, eigentlich sind alle anderen außer Frances McDormand und hier David Strathairn, der den David spielt, alle anderen sind ja wirklich Van-Dweller oder wie man die nennt.
Ja. Ne? Ja, ja. Nomaden. Also ich glaube, wir können die Zeichnung des Titels auch aufnehmen.
Ich finde, das ist eigentlich die große Stärke eigentlich immer ihrer Filme, dass sie uns zum einen eben, ja, sagen wir, Subkultur ist das ja nicht, ne? Das sind Peripherien der Gesellschaft, die uns da gezeigt werden. Ich fand, das war in dem Film auch bei Frances McDormand oder Fern besser gesagt zu sehen oder zu spüren, dass sie nicht eine Verliererin in dem Sinne ist. Keine dieser Figuren, die uns da gezeigt wird, wie Swanky oder Linda, wären die Verlierer, ne, nach unseren Konstituten. Aber sie behaupten sich nicht als solche, sondern ihr Kopf oder ihre Haltung ist immer aufrecht, ihr Kinn ist immer hoch, finden dann auch diese Überraschungsmomente, als dann Linda auf einmal von ihren Selbstmordgedanken erzählt oder ne, Swanky von ihrer Krankheit. Das kommt ja so aus dem Nichts. Wenn man diesen Leuten, die sonst gar kein Gehör bekommen, mal sein Gehör schenkt, dann wird man innerhalb von ein paar Augenblicken, kann man hereingezogen, kann man gebannt sein eben auch von den Schicksalen, von den Geschichten, von den Erinnerungen, von den Momenten, die diese Individuen ja auch einfach durchlebt haben. Ne? Und das ist eine Stärke dieses Filmes, positive Advokatenschaft, ne, was wir ja auch schon bei Frederick Project schon mal hatten, drin zu behalten. Ne?
Ja, und ich glaube, da fangen meine Probleme mit dem Film auch an. Eben, dass dieser Film keine Distanz zu seinen Figuren aufbaut oder wahrt. Es besteht nicht mal wirklich der Versuch. Also ich sehe ihn zumindest nicht. Und das finde ich vor allem bei der Rede von Bob Wells, und das ist, glaube ich, die Schlüsselfigur für diesen Film, etwas besorgniserregend, wenn er in fast lobenden Tonen vom Kapitalismus spricht, von dem Versuch, sich von der Gesellschaft abzukoppeln, Bekenntnisse zur Gemeinschaft und auf Englisch sagen sie Tribe, das würde ich mit Stamm übersetzen im Deutschen. Der Fakt, dass mit diesen Begriffen und mit diesen Figuren nicht kritisch umgegangen wird, finde ich schwierig. Es stellen sich für mich zwei Fragen im Nachklang dieses Filmes. Zum einen, worum es wirklich geht in dem Film, weil wir haben sehr viele verschiedene Ansätze. die aber nicht wirklich verwertet werden. Zum einen dieser Aspekt der Arbeit, und ich habe ja gesagt, dass Ferns teils des Jahres bei Amazon arbeitet, aber mit Amazon als Multinational Riese, als Riesenkonzern, das wird gar nicht irgendwie thematisiert oder zur Kenntnis genommen. Und das finde ich irgendwie merkwürdig. Mir ist nicht klar, also es geht auch nicht um das Land, obwohl wir sehr schöne, sehr fluide Kamerafahrten durch diese majestätischen, überwältigenden Landschaften haben. Du hast ja den The Rider erwähnt. Teilweise erinnert dieser Film an einen Western. Das liegt auch zum Teil am Setting, ne? Also dass sie eigentlich ausschließlich durch den Westen fahren.
Genau, wo Western draufsteht, ist Western drin. Also
Die Härte des Lebens wird, also die Härte des Lebens an der Peripherie wird auch für mich angedeutet, aber nie in eine Struktur gesetzt. Es fühlt sich so an, wenn ich diesen Film schaue, als würden diese Tatsachen und diese Erscheinungen losgelöst voneinander stattfinden. Und dieser strukturelle Aspekt fehlt mir komplett. Um das vielleicht nochmal zu wiederholen und etwas bündiger zu sagen, eben, dass da keine Vermittlung stattfindet zwischen uns, dem Zuschauer, und diesen Figuren, und dass der Film scheinbar eine wirklich bejahende Position einnimmt gegenüber Figuren wie Bob Wells.
Ja, Bob Wells, das war eine Sache, die muss ich selber nachgoogeln. Da gebe ich dir recht, dass da, beziehungsweise das ist danach dieser Anspruch, den ja Chloe Zhao irgendwie hat, dokumentarisch plus eben narrativ-fiktional immer so einen Mittelweg zu finden. Ne? Klar, so ein Bob Wells macht dann wahrscheinlich nicht mit, wenn du da investigativ unterwegs bist. Ich glaube, das ist aber auch nicht eigentlich ihre Position. Bei Amazon, das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil das kommt ja in den ersten 5 Minuten, ne, wo sie da aus ihrem Van aussteigt und auf einmal da in einem Verteilerzentrum da arbeitet, eben so saisonal. Und da war meine allererste Frage, fuck, wie sind die da reingekommen? Warum hat das Amazon überhaupt erlaubt? Meine Reaktion, glaube ich, ist genau die Kontextualisierung, weil du musst Leuten nicht erklären, was oder wer Amazon ist, was das für ein komischer Sauhaufen ist, wie oft das schon in Nachrichten gewesen ist, selbst in den ganz großen Nachrichten hier, ne, dass es keine Gewerkschaften gab. Jetzt vor kurzem gab es die erste Gewerkschaft, ne, glaube ich, bei Amazon in New York. Ja, genau, New Jersey. Von dem reichsten Mann der Welt immer mal wieder, wenn Elon Musk nicht nachzieht. Ist ja eine selbsterfüllende Prophezeiung eigentlich, dieses Unternehmen in jedem dieser Filme. Den nahen Blick, den sie hat an die Figuren wie eben Fern, wo vielleicht dieser Film das nur leisten kann, zu gucken, welche kleinen Ameisen da eigentlich in diesem Rattern sind. Und ich finde, dass diese Kontextualisierung für mich implizit ist durch das, wie sie es diesen Film gestaltet hat. Weil für mich habe ich eine Kontextualisierung am Ende des Tages gehabt. Wie man danach eben dazu steht, dass die sich da so treffen. Und da fand ich dann auch so Zwischentöne, weil anschließend an diese Bob Wells Erklärung beim ersten Summit, den die da haben in der Wüste, da Nevadas, glaube ich, sind die auf einmal in so einer RV-Show, ne? Die da irgendwie angehängt wird und da, wo wir genau diese Luxus-Liner stehen haben, wo ja dann ja auch Linda, Swanky und Fern ja so träumen in diesem Van, ne? Sich ausmalen, wo sie überall hinfahren würden. Und glaube ich, das ist dann so eine Fallhöhe. Vorher hörst du so ein Guru, ja fast schon, es wirkt sektenartig auf eine Art und Weise auch, ne? Auch wenn sie am Feuer sitzen und so weiter. Malen sich die schönsten Kapitalistenträume aus. Das sind sehr viele implizite Momente, die in diesem Film sind. Ich habe den Film erst einmal gesehen. Vielleicht ist das auch ein Film, der 2 oder 3 Mal sich zu schauen lohnt. Obwohl die Methodik, die Chloe Zhao eben auch mit ihrem Kameramann Joshua James Richards angeht, die wirkt erstmal sehr transparent. Aber ich glaube, dass man vielleicht auch noch so ein paar Feinheiten hat, wenn man ihn noch mal ein 2. und 3. Mal schaut. Ja. Das ist auch eine Art und Weise, die ich bei Titan auch empfehlen würde, obwohl es, glaube ich, da ein bisschen härter und schmerzhafter ist. Das ist, glaube ich, auch ein Film, der von wiederholendem Gucken profitiert, wie es manchmal auch wirklich sein muss.
Ja, und du hast schon richtig gesagt, also das ist nicht so transparent, wie es aussieht. Also da sind gewisse Schnitte und Kamerabewegungen, also vor allem, wie sagt man das auf Deutsch, Match-on-Action-Cuts, also dass die Bewegung fortgesetzt wird mit einem anderen Shot. Ich glaube, das ist die beste Erklärung, die ich jetzt finden werde.
So Continuity-Shotting.
Ne? Ja, Continuity-Editing. Mhm. Das wird teilweise eben nicht gemacht, aber es erinnerte mich sehr stark an Terrence Malick. Also sowohl im Schnitt als auch in der Kameraführung.
Das ist ja richtig schlimm. Okay. So schlimm, ja, Maxim, so schlimm.
Days of Heaven ist für mich ein Favorit. Also,
okay.
Es ist ja nicht alles schlecht, was Terrence Malick macht. Es ist bloß.
Das ist richtig.
Die Entwicklungen.
Hängt vom Veröffentlichungsdatum ab, meines Erachtens, bei ganz vielen.
Es ist mir alles irgendwie zu direkt, zu unvermittelt. Es ist nicht ironisch. Also, es ist in keiner Weise ironisch. Das ist vielleicht mein Problem damit. Ich suche vergebens nach dieser Distanz.
Vielleicht ist es dann auch einfach nicht dein Sujet, weil wir eben so nah dran sind. Und ich glaube, dass Chloe Zhao auch viel versucht, mimisch nachzuahmen, ne? Kann einen dann auch ja irritieren auf eine ganz gewisse Art. Zum Teil auch Graustellen hat, wie mit so einem Bob Wells, priesterhaften Gebaren, dem ja auch einiger verfallen, ne? Dort.
Ja, ja.
Aber diese großen Kontexte, ich finde eigentlich das Spannendste waren eigentlich diese kleinen Personen, wie eben so eine Swanky oder wie eben so eine Linda, die ja dann einfach so offen und ehrlich rausgesprochen haben, ne? Oder dann sagen, ich habe keinen Bock mehr darauf, meine letzten Tage, weil ich todkrank bin, in einem Hospital zehntausende Dollar Schulden aufzubauen, die am Ende des Tages ja auch von niemandem zurückgezahlt werden. Ne?
Okay, ja, und da gebe ich dir recht. Ich finde, der Film hat doch eine diagnostische Komplexität und Kraft, die direkt also aus diesen Momenten herausgespeist wird.
Ja, weil da eben wirklich auch der Mensch dann im Fokus steht, ne? Und auch abseits dieser größeren oder unserer derzeitigen, sag ich mal, Götter. Und ob das dann so eine vollautomatisierte Fabrik fast ist wie bei Amazon oder ob das ein Bob Wells ist, der ja auch so ein Jesus oder so ein Noah-Look hat gefühlt, ne? Er referiert ja sogar sich selber als Noah.
Mm, ja, ja.
Er wird so viele Lifeboats bauen, wie er, und da, glaube ich, ist es dann vielleicht doch wieder, dass Chloe Zhao dann da diesen dokumentarischen Blick hat. So ein bisschen wie Erich Wagenhofer, ne? Der einfach die Kamera laufen lässt zum Teil, echte Sätze sagen lässt, die man sich gar nicht besser ausmalen könnte oder besser aufschreiben könnte in einem Drehbuch, dann einfach mal kurz abwartet, ne? Das ist vielleicht ja, auch, vielleicht ist das ja, eine Mission ja. Nochmal. Vielleicht ist das eine Mission, nochmal die wirkliche Position von Chloe Zhao nachzufühlen.
Naja, und auch zu schauen, ob sich das auch, ob die Leute sich auch mit ihrem Gebärde erhängen,
ja.
Metaphorisch gesagt. Ich meine, jemand, der das auch macht, ist Ulrich Seidel, der Safari-Film, wo die reichen Österreicher, die nach Mittelafrika fahren, um auf Safari-Jagd zu gehen, für sich sprechen und die Groteskerie dieser Praxis uns vor Augen führen.
Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich dann diesen Bob Wells nachgegoogelt habe. Der ist ja ein extrem erfolgreicher YouTuber.
Ne? Ja, ja.
Also, der hat ja hunderttausende Subscriptions, der Typ. Der monetarisiert das richtig, richtig fett und dann sich aber in die Wüste Nevadas begibt, um dann da ja postkapitalistisch das Geld schlecht zu reden irgendwie, ne? Das sind genau diese Spannungen, die vielleicht auch gerade, weil es diese Headlines gibt, die implizit immer, ich glaube, das ist heute mein Wort des Tages hier bei diesem Film, die implizit damit drinstecken, ne? Ich finde das auf jeden Fall aber eine sehr fruchtbare Art und Weise und gerade für den US-amerikanischen Film. Der Film hat ja dann auch ja alles abgeräumt irgendwie bei den Oscars, was zum Abräumen war. Und wir haben davor auch schon mal Minari gesprochen und das war so ein Punkt der Musikeinsatz. Und das war witzigerweise ein Film, wo ich auf Terrence Malick referiert habe, ne? Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, wenn du da ganz gewisse Einstellungen, der auch gerade dieser Natur und dieses Gottgegebene, ne, was es ja am Ende des Tages ist, da so angehst. Ich fand nur den Musikeinsatz hier besser und nicht so aufdringlich wie eben bei Minari. Also es gibt auch zwei, drei Momente, wo man sich denkt, muss jetzt so viel Piano hier sein oder nicht? Mhm. Aber trotz allem hat es schon mehr Stimmung, mehr Seele eingehaucht als bei Minari, wo mir das wirklich jetzt nochmal Monate später immer noch negativ aufstößt, wie da die filmischen Gewerke zum Teil ja gegeneinander fast schon artikuliert wurden.
Mhm.
Ja. Oder hast du noch abschließende Worte?
Für dich eine Empfehlung, für mich auch eine Sehempfehlung, obwohl ich diesen Film schwierig finde. Ich finde, man muss ihn schauen und eine Position beziehen und finden zu dem Film. Vor allem auch, weil er eben diesen Spagat geschafft hat zwischen, also als Streaming-Release von, wer hat den Film nochmal gemacht, produziert? Habe ich mir das eingebildet gerade?
Also die Produzenten, das waren, ich glaube Frances McDormand war witzigerweise auch Produzentin. Und Searchlight hat den, glaube ich, gemacht. Also das ist relativ... Ach so, 20th Century. Du dachtest jetzt irgendwie Netflix oder Amazon oder so steckt dahinter, oder?
Ja, ja. Aber das habe ich mir eingebildet. Also das zurücknehmen. Aber dass dieser Film diesen Spagat schafft zwischen der Academy, also dem Oscar, dieser Zeremonie und dem Anspruch auf ein anderes Kino, auf Independent Cinema, alternatives Kino. Wir haben ja hier Indie Darling als Bezeichnung. Und ja, wir haben sehr viele Filme, die eben diese Gratwanderung versuchen. Viele schaffen es, aber dieser Film ist wirklich da ein hervorragendes Beispiel für einen Erfolgsklopper, der, und ich kann mir vorstellen, dass auch der neueste Gewinner, ne, hier Coda, ähnlich funktioniert, ein ähnliches Publikum findet.
Ich bin dem Film, wie haben wir ja mitbekommen, positiver gestimmt als du. Ich bin vor allem aber Chloe Zhao positiv gestimmt und ich finde, sie ist eine Regisseurin, die ich persönlich in der jetzigen Zeit sehr wichtig finde, aus mehreren Punkten. Und sie hat, finde ich, bei The Rider, das ist eigentlich auch die allergrößte Sehempfehlung, einfach nur mal The Rider zu gucken, weil der Film wirklich atemberaubend ist. Und dass sie einfach, finde ich, für den US-amerikanischen Kontext irgendwas mit reinbringt, was ich so trotz allem lange nicht gesehen habe. Mhm. Und das ist auch weit weg von Safdie-Brüdern, die für mich ja eh die Götter sind des US-Kinos. Aber ich finde, es gibt Gründe, warum es diese unterschiedlichen Ansätze gibt. Und wenn es eine Kinolandschaft gibt, die Mehrtönigkeit braucht, dann ist es ja wohl die US-amerikanische.
Ja, klar.
Ja? Und deswegen finde ich das schon wichtig, dass eine Chloe Zhao auch mit dabei ist als eine Regisseurin. Vor allem dann auch, ne? Und Frances McDormand ist halt einfach Frances McDormand.
Hervorragend. Also eine Generationstalent. Ja.
Auch irgendwie so die einzige Schauspielerin in dieser Alterskohorte, finde ich, die wirklich immer präsent ist, ne? Also das ist ja auch eines der großen Dilemmas, die wir ja haben, für ältere Frauen Rollen gibt. Aber sie ist irgendwie immer da, weil die ist einfach so unfassbar selbstbewusst und stark in ihrer ganzen filmischen Persönlichkeit, dass die irgendwie immer da ist, ne? Also auch mit Three Billboards. Also ich finde, fällt jetzt niemand ein, der so kohärent irgendwie dauernd zu sehen ist in Filmen.
Helen Mirren vielleicht, aber sie ist noch eine Generation älter als Frances McDormand. Nächstes Mal besprechen wir I Want You Back von 2022. Jason Orley hat Regie geführt. Und als alte Perle Kes, K-E-S, von Ken Loach aus 1969.
Also I Want You Back ist auf meine Mist gewachsen, aber ich stehe dazu hundertprozentig. Ich habe den Film schon mal gesehen. Freue mich, den auf jeden Fall nochmal zu gucken. Wir haben so viel schon über Romcoms geredet und dass wir jetzt so wie Fern da durch so eine Wüste fahren mit so einem Van und einfach nicht sehen, was uns irgendwie begeistert. Mich persönlich hat dieser Film schon begeistert, so als kleinen Teaser. Und Cass ist Ken Loach, ist alles gesagt, glaube ich.
Ja. Ne? Beziehungsweise hoffentlich haben wir genug zu sagen nächstes Mal, aber.
Das wird passieren, glaube ich, auf jeden Fall. Ich bin da guter Hoffnung.
Ich auch. Gut, dann bis dahin.
Dann, genau, bis dann.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl. Standing in front of a boy, asking him to love her.